So, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Schön, dass ihr hier seid zu unserer ersten Veranstaltung heute hier im Haus mit dem Chaos Computer Club. Eine persönliche Anmerkung. Mein Name ist Michael Schugart, ich arbeite hier im Fachbereich Vermittlungs- und Programmarbeit. Wir kümmern uns mit plus sieben Menschen hier um alle Veranstaltungen im Haus. Das sind im Schnitt 3 am Tag, jetzt nach der 3-jährigen Pause, die wir hatten. Und für mich war, was das Thema heute anbelangt, unter anderem 2016 der Film von Oliver Stone über Edward Snowden, ein kleines Erweckungserlebnis, was bei mir dazu geführt hat, persönlich, privat und auch was meine Arbeit anbelangt, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber privat und auch bei der Arbeit, man hat schon irgendwie mit Computern mindestens zu tun, Windows und auch irgendwie Smartphones, Tablets, wie auch immer. Und dieser Film, der ja über Edward Snowden handelt, die Enthüllung, die er 2013 im Sommer, das ist jetzt 10 Jahre her, damals geleistet hat, den Film kann ich sehr empfehlen. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich mir schon jetzt über die Jahre, es sind jetzt auch schon 7 Jahre her, der Film ungefähr, wenn ich richtig rechne, Pi mal Daumen.
Die Zeit vergeht.
Genau, die Zeit vergeht. Zum Beispiel, wie sehr möchte ich als Kunde, wenn ich online was einkaufe, wie gläsern möchte ich sein? Was kann ich vielleicht damit tun, wenn ich am Rechner was einkaufe oder auf dem Handy? Ist einfach bequem, aber vielleicht kann ich das ja auf eine Art und Weise machen, dass nicht alle Firmen, deren Seiten ich aufrufe, alles über mich wissen. Ich war tatsächlich selber mal auch beruflich im Auslandsjahr in London auf der anderen Seite des Cookies, was sie alle akzeptieren, wenn sie eine Internetseite aufrufen, weil ich war bei einem Reiseunternehmen und habe zu studentischem Callcenter gearbeitet, konnte genau sehen, wo die Kunden, die mich angerufen haben, die gerade auf unserer Website waren, was die gerade alles offen hatten, welche Preise die vergleichen und so weiter. Also ich habe das schon 2012, 13 war das gesehen. Ich war sozusagen das Cookie, was sie akzeptiert haben. So, das war so eine berufliche Erfahrung. Das haben wir bei den Bücherhallen zum Glück nicht. Also wenn sie die Bücherhallenseite aufrufen, müssen sie keine Cookies akzeptieren. Wir haben überhaupt keine Nachverfolgung als Gegenbeispiel. Und verbunden mit diesem Film, Edward Snowden, alles, der ganze Themenkomplex, freue ich mich, dass wir jetzt endlich im Jahr 2023, nachdem wir schon in unseren Dependancen Büchhalle Volksdorf zweimal, glaube ich, einen Vortrag hatten und einmal in Bergedorf, heute Stefan und Winter, sag nochmal dein Wintermute, Entschuldigung, Stefan und Wintermute zu Gast haben vom Chaos Computer Club Hamburg mit dem Vortrag. Sie haben bestimmt die Flyer schon gesehen, da gibt es hinterher noch eine Anmerkung für die Folgetermine. Ich wünsche ganz viel Spaß mit Stefan und Wintermute heute. Schön, dass ihr da seid und Ihnen auch, euch viel Spaß beim Vortrag.
Danke. Du bist schon ein bisschen länger dabei. Magst du kurz was zu der Gruppe Digitale Selbstverteidigung sagen?
Klar. Genau, die Digitale Selbstverteidigung, wir treffen uns einmal monatlich momentan und geben natürlich solche Vorträge regelmäßig. Was wir versuchen, ist natürlich Leuten wie euch unser Wissen zu vermitteln. Also unser Wissen über die digitale Welt und wie ihr euch in dieser Welt bewegen könnt, ohne dabei Angst haben zu müssen vor diesen großen Firmen, beziehungsweise wie ihr euch davor schützen könnt. Das ist im Endeffekt die Kernaussage, die bei uns in der Gruppe hängt. Genau. Ihr könnt auch tatsächlich bei uns vorbeikommen. Jeden dritten Mittwoch im Monat treffen wir uns, wie gesagt, beim Chaos Computer Club in Hamburg. Und da stehen die Türen halt immer offen.
Zeiseweg 9, ne?
Genau, Zeiseweg 9 ist die alte Fuchskaserne, ist das.
Cool, danke dir. Ihr Wintermute seht ihr nachher nochmal wieder. Ich hole ihn zurück, wenn wir am Ende des Vortrags oder nach dem Vortrag auf eure Fragen eingehen. Ich würde mir wünschen, dass ihr gern Fragen zwischendurch stellt. Ich möchte nicht 60 Minuten nur reden und in fragende Gesichter gucken. Wenn ihr eine Frage habt, dann hebt die Hand, ruft sie rein. Ich muss sie hören, danach werde ich sie wiederholen, dass alle sie hören. Und dann, wenn die Frage in das Thema passt, beantworten wir sie gleich. Wenn ihr Fragen habt, die nicht ganz zu dem passen, was ich sage, aber ihr seid trotzdem neugierig, das ist super. Am Ende wird auf jeden Fall Zeit sein, noch ein bisschen zu diskutieren und eure Fragen zu beantworten. Insofern, du sagtest Leute wie euch, also erstmal super, dass ihr hier seid und euch für das Thema interessiert. Mein Name ist Stefan, das hat Michael schon gesagt, danke für die Ankündigung. Und ihr sollt mitmachen, hatte ich auch gerade gesagt. Vielleicht seid ihr hier, weil ihr es selbst schon erlebt habt oder weil ihr Geschichten gehört habt, dass das Smartphone möglicherweise uns belauscht. Denn just nach einer Unterhaltung, die eigentlich keiner mithören konnte, außer das Gerät kommt auf magische Weise Werbung, die dazu passt. Okay, das Smartphone hört mit, genau. Wir gehen heute auf ganz viele Aspekte ein. Wir haben so eine kleine Kriminalgeschichte vorbereitet. Und das Thema ist auch nicht ganz neu. Erste Gerüchte dieser Art oder erste Vermutungen dieser Art sind bereits 2016 aufgetaucht. 2017 sind sie in den Medien erschienen. Die BBC hat angefangen, diese Geschichten zu sammeln und zu veröffentlichen als Kollektion mit. Immer diese Zufälle, ich rede über was in einer Situation und danach kommt passende Werbung, wie kann das sein? Es hat die Sache auch so ein bisschen gepusht. Anfang 2018 gab es eine Studie von Finder.com oder eine Umfrage von Finder.com. 18% der Australier waren überzeugt davon, das Smartphone belauscht den Raum, in dem es sich befindet, und dann zu analysieren, was wir gesagt haben und daraus irgendwie Werbevorschläge zu machen. Das hat die Leute so beunruhigt, dass Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, heute Meta, vorgeladen wurde vor den US-Kongress und dort unter Eid aussagen musste. Und der Senator hat ihn gefragt, nutzt Facebook das Audio, was es aus der Umgebung aufgreifen kann, von den Mobiltelefonen, um Werbung auszuspielen? Und seine Antwort war unter Eid, nein. Und die drei Punkte sind sowas wie, das ist alles ein Urban Myth, also ein modernes Märchen. Nein, das machen wir nicht. Neben Mark Zuckerberg wurden, also neben Facebook, wurden dann auch noch Google, Apple, Amazon und Twitter vorgeladen. Und die Antwort war immer dieselbe. Nein, das machen wir nicht. In deutschen Medien war das auch schon ein Thema. Ach, übrigens, was ich noch nicht gesagt habe. Ihr müsst nichts mitschreiben. Wir haben viele Links zu dem, was ich erwähne, viele Quellen, die ich einfach so behaupte, es gibt aber Quellen dazu, sind in der Präsentation, sind auf einer Webseite und ganz am Ende vom Vortrag gibt es eine Folie mit einem QR-Code, die ihr dann einfach abscannen könnt. Und da könnt ihr die Folien runterladen, da habt ihr die Links zu einer Studie, zu diversen Artikeln online, manche Deutsch, manche Englisch. Genau. Und so auch der Link zu einigen deutschen Medien, die das Thema aufgegriffen haben. Genau. So, was ist denn gemeint mit Belauschen? Der Senator hat ja gefragt, dass Facebook use Audio und Facebook stellvertretend für alle Apps, die sich auf Smartphones befinden könnten. Er hat nicht gefragt, spioniert das Ding mich aus? Er hat gefragt, benutzt das Audio? Es geht also darum, das Handy liegt auf dem Tisch, ausgeschaltet, also nicht aus, aber zumindest nicht an, im Sinne, also Sperrbildschirm ist an oder der Bildschirm ist dunkel. Ich benutze es gerade nicht, es liegt einfach nur rum. Es hört Gespräche mit, theoretisch, es könnte Gespräche mithören, die in direkter Umgebung stattfinden, um danach Werbung zu schalten. Was ist nicht gemeint? Ich weiß gar nicht, ist hier ein Laserpointer dran? Ja, was ist nicht gemeint? Nicht gemeint ist, wenn ihr das Telefon wirklich benutzt, um was aufzuzeichnen. Also wenn ihr ein Video aufnehmt und danach bei YouTube hochladet, ist schon klar, dass YouTube das dann hat. Nein, es geht darum, dass es ohne euer Wissen, ohne eure Einwilligung geschieht, ohne dass man auf dem Bildschirm irgendwas erkennen kann. Und wer soll das sein? Also es geht um die Wirtschaft. Also Typen mit weißen Hemden, die es nutzen wollen, um damit ein Geschäft zu machen, was sich, ich sag mal, legal oder zumindest in der Grauzone bewegt. Es meint, wir reden heute nicht über irgendwelche Hacker oder staatliche Stellen, Geheimdienste, Polizei. Denn das sei gleich mal vorweggeschickt, wenn ein ernstzunehmender Angreifer wie ein Nachrichtendienst euer Telefon hacken möchte, um euch abzuhören, dann machen die das auch. Nur dass ihr dazu passende Werbung bekommt, das ist eher unwahrscheinlich. Ich habe mal was mitgebracht. Und ich verspreche, jetzt habe ich es gezeigt, jetzt muss ich es kurz einordnen. Ihr müsst das nicht lesen können, das ist nicht wichtig. Es ist eine Grafik aus einer Studie und ich habe die Folie nur reingebracht, um ein bisschen anzugeben. Es ist die komplizierteste heute, alle anderen werden viel leichter sein, also keinen Schreck kriegen, ihr seid hier trotzdem richtig. Du hattest eine Frage.
Ja, zu den vorherigen Versionen Geheimdienst, natürlich recht mächtig. Ich stelle mir jetzt mal so vor, wenn jemand da einfach nur mal ein bisschen bösartiges Interesse hat und nicht so viel
Ja, das ist auch denkbar. Also dass er sich in die in der Werbung gängigen Methoden reinhackt, ist eher unwahrscheinlich. Das wäre, als würden sie sich in die Deutsche Bahn hacken, um... Nein, genau. Also es ist absolut wahrscheinlich, dass wenn jemand sich in ein Smartphone hacken will, er das auch schafft. Ne? Staatliche Stellen würden dann sowas kaufen wie die Pegasus-Software von der NSO Group. Das ist vielleicht vielen ein Begriff, war vor ein paar Jahren in den Medien. Pegasus ist so eine Art Staatstrojaner Deluxe, der ohne dass der Betroffene was tun muss, ins Telefon eingeschleust werden kann und dann kann das Ding alles mithören, alles überwachen, alles mitschneiden und nach Hause funken, wo immer nach Hause auch ist, das sind die Kunden der NSO Group. Das ist aber nichts, was sich jetzt jemand anders leisten könnte. Was für, ich sag mal, Otto Normalverbraucherinnen durchaus sehr relevant ist, sind diese Szenarien, dass ein eifersüchtiger Ehemann nach der Scheidung seine Ex-Frau stalkt, ja, und dann irgendwelche Spionagesoftware. Das gibt's natürlich, klar. Aber das hat alles nichts mit kommerzieller Werbung zu tun, sondern das sind gezielte Angriffe, die immer möglich sind, aber die nicht ausgenutzt werden. Die Grafik zeigt aber trotzdem noch mal so ein bisschen, die soll unsere Gedanken sortieren. Alles gut? Okay. Soll unsere Gedanken sortieren, was ist denn der Tathergang genau, über den wir reden? Es gibt eine Situation 1, in der sich zwei Personen unterhalten und eine Person davon hat ein Smartphone dabei. Irgendwas in diesem Smartphone spioniert oder greift das Audio ab, wandelt das um, übermittelt das an ein Werbenetzwerk. Das Werbenetzwerk überträgt es an einen Werbetreibenden und der Werbetreibende spielt es auf das Gerät oder andere Geräte derselben Person in einer anderen Situation später aus. Das ist so der Angriffspfad, über den wir reden. An der Stelle übrigens schon mal interessant, woher wissen die eigentlich, welche Geräte noch so zu der Person gehören? Das ist so das erste Indiz für das, was die Werbeindustrie wirklich massiv ausnutzt. Wenn die Werbung nämlich nicht auf dem Handy kommt, sondern auf dem Computer, heißt das ja, irgendwie haben sie rausgekriegt, dass mein Computer und mein Handy zur selben Person gehören. Weil ich die Dinger mit derselben IP-Adresse verwende, weil sie beide zu Hause bei mir hinterm Router stehen. Oder weil ich auf beiden Geräten mich mit derselben ID bei Amazon eingeloggt habe. Oder bei meinem E-Mail-Provider. Oder. So. Ist auch gut jetzt für die Folie. So, aber nochmal zusammengefasst, dieser Vorwurf wäre ja schon ziemlich drastisch. Ne? Also dann würden wir alle kleine Spionagewanzen mit uns rumtragen, die ganze Zeit lauschen, wir würden vor nichts mehr sicher sein. Es ist insofern auch nahezu unvorstellbar, weil die Dinger uns natürlich ausspionieren, dazu komme ich später noch, dass aber alles in irgendeiner Form in den AGBs, die wir bestätigen müssen, beschrieben ist. Nicht wirklich so, dass wir verstehen können und auch nicht wirklich so knapp, dass wir die Zeit hätten, das zu lesen. Es steht aber drin. Was da nicht drin steht, ist, dass das Ding mithört. Es wäre also was entgegen der eigenen AGBs passiert. Wenn es rauskommen würde, wenn jemand beweisen könnte, dass das Telefon mitlauscht, wenn wir es heute beweisen, dann wäre der Schaden für die betroffenen App-Anbieter oder für betroffene Telefonanbieter, der wäre schon ziemlich dramatisch. Und für Mark Zuckerberg, ihr erinnert euch, US-Kongress, könnte es theoretisch sogar Gefängnis bedeuten, denn er hat dort unter Eid ausgesagt, und Lügen unter Eid finden die auch nicht so lustig. Ist also ein krasser Vorwurf. Warum? Ist die Frage. Was ist das Motiv? Warum sollte sich das lohnen? Und die Antwort darauf ist ja Geld. Klar, Geld ist der Grund, warum sich das lohnen sollte. Und zwar richtig viel Geld. Im Jahr 2022 hat Facebook 113 Milliarden Dollar mit Werbung eingenommen. Das waren fast 98% ihrer Gesamteinnahmen. Der Meta-Konzern macht nichts anderes, als Geld mit Werbung zu verdienen. Und das ist nicht die Werbung, kommen wir auch gleich nochmal drauf, das ist nicht die Werbung, die sich in eure Instagram-Feeds schummelt oder in die Facebook-Seiten selbst. Das ist ein Teil davon, aber es ist der kleinere Teil. Google, der andere große Player und sogar noch älter im Geschäft oder länger im Geschäft als Facebook, macht ungefähr 80% seiner Einnahmen mit Werbung. Ist in Dollar bemessen, ist das noch mehr, aber bei Google ist es rückläufig. Das Geschäftsmodell ändert sich ein bisschen, oder beziehungsweise es erweitert sich ein bisschen, dass der Anteil der Werbung geringer wird. Okay, wenn es jetzt also nicht die Werbung im Instagram-Feed ist, was ist es dann? Wir erinnern uns an die Grafik von gerade, ich lege sie nicht nochmal auf. Es gab also eine Unterscheidung zwischen einem Werbenetzwerk und einem Werbetreibenden. Dafür muss man wissen, wie funktioniert die Werbung online eigentlich richtig. Im Grunde kann man das ganz gut vergleichen mit Auktionen. Die Werbung wird verkauft an den Meistbietenden. Und die Auktionen laufen nicht irgendwie über eBay eine Woche, sondern die laufen Millisekunden. In dem Moment, wo ich eine beliebige Webseite ansurfe auf der Werbung, du musst mich übrigens unterbrechen, wenn ich Quatsch erzähle. Ne? wir machen das heute das erste Mal zusammen, sind noch nicht ganz eingespielt. In dem Moment, wo ich eine beliebige Webseite, jetzt muss gar nicht Facebook sein, sagen wir mal Spiegel Online ansurfe und ich habe da keinen Bezahl-Account, sondern die Version mit der Werbung, dann ist in dem Moment, wo die Webseite angesurft wird, nur klar, wo die Werbung auftauchen soll, welche Werbung da noch nicht. Jetzt passiert in Millisekunden Folgendes. Der Browser ermittelt, wer bin ich eigentlich, habe ich ein Profil, übermittelt das dem Anbieter, der die Werbung dort schalten möchte und der guckt dann, okay, was weiß ich über die Person, die gerade die Seite aufgerufen hat. Und dann übermittelt er die Informationen an potenzielle Kunden, die Werbung schalten möchten, die Werbetreibenden. Und sagt, ich habe hier jemanden, der hat die Webseite angesurft und ich weiß, das ist ein Mann, ich weiß, der hat eine Familie, ich weiß, der hat einen Hund, ich weiß, der wohnt in einer Großstadt, ich weiß, der hat ein mittleres Einkommen und ich weiß, der hat gerade schon was gekauft, vielleicht kauft er noch mehr. Und vielleicht weiß ich auch, was für besondere Interessen der hat. Und also es kommen noch viel mehr Text dazu, wir kommen am Ende noch dazu. Und dann haben die Leute, die Werbung schalten möchten, im Grunde wenig Zeit, Millisekunden Zeit zu bieten, zu sagen, okay, diese Person ist für mein Produkt interessant. Ein Katzenfutteranbieter würde also sagen, danke, ich bin raus. Ein Hundefutteranbieter vielleicht nicht, weil über mich bekannt ist, dass ich einen Hund habe. Auf das Hundefutter kommen wir gleich noch. Also so funktioniert im Grunde die Werbung. Die ist nicht statisch, sondern die wird beim Laden der Webseite findet eine Auktion statt, die wird geschaltet und je genauer das Profil über mich ist, desto mehr bieten die Personen, die Werbung schalten möchten, dafür, weil sie mehr wissen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich auf die Werbung klicke und was kaufe. Wir nähern uns so ein bisschen dem Geschäftsmodell von Google und Facebook und vielleicht ein Mehrwert könnte sein, dass ihr heute hier rausgeht und ganz gut erklären könnt, womit verdient Google eigentlich sein Geld. Denn so richtig handgreiflich erklärt ist immer, ich habe mich damit am Anfang schwer getan und das sind nicht die Einnahmen, die Google damit generiert, wenn sie ihre Cloud irgendwie pro Monatsabo verkaufen. Bitte.
Und dann ist dann auf den Seiten, wo die sind, taucht das dann auf, sondern in dem Moment, wo die Person auf die Seite geht, das so on the fly börsenmäßig.
Das wird börsenmäßig gehandelt, allerdings fairerweise der Hundefutteranbieter selber würde dann da natürlich nicht einen eigenen Server für haben, der beauftragt wieder jemanden, um genau das vorher zu sagen. Ich möchte die Zielgruppe adressieren. Ja, aber genau, klar. Der hat seinen Werbepartner und der kauft dann börsenmäßig, kauft er dort in Millisekunden die Werbeplätze. Richtig, genau. Mhm. Ja, klar, genau. Also das gibt's immer wieder, ne? Wenn jemand Maßnahmen ergriffen hat gegen Tracking, da gibt's ja diverse, gibt's einen Workshop zu demnächst. ihr habt so Flyer auf den Stühlen gefunden, wir sagen aber nachher noch was dazu. Klar, also wenn die Börse gerade nicht genug über den User weiß, über den Anwender weiß, die Anwenderin, die das angesurft hat, dann passiert manchmal auch zufällige Werbung. Es gibt natürlich auch Seiten, die werbefinanziert sind, aber nicht an diesem bösen Spiel des Überwachungskapitalismus teilnehmen. Die sagen dann, die Webseite, die ich habe, bei der geht's um Hunde und deswegen zeige ich hier Hundefutterwerbung. Das hat nichts mit der Person zu tun, die dahin zuhört. Das gibt's auch. Ne? Und das ist eigentlich dann die datensparsamere Variante. Aber um dieses Modell mal auszuprobieren, wo ist jetzt da genau das Geld für Facebook drin oder für Google drin? Wollen wir es mal ausprobieren. Ich brauche Freiwillige. Wollen Sie der Hundefutteranbieter sein? Danke. Und Sie haben eine rote Jacke an, Sie sind Spiegel Online. Einverstanden? Okay. Und in der alten Welt hat der Hundefutteranbieter ganz einfach Werbeplätze direkt gekauft bei Spiegel Online und hat dafür pro Werbeplatz 1 Cent bezahlt. Die Zahlen sind komplett ausgedacht. In der Realität sind sie natürlich viel geringer. Es geht hier nur einmal um die Anschaulichkeit. Also Sie haben gesagt, so und so viel oft, so oft soll die Werbung auftauchen. Ich zahle pro angezeigte Werbung 1 Cent. Jetzt komme ich Meta und ich weiß über alle in diesem Raum, die potenziell Spiegel Online besuchen könnten als interessierte Leserin, weiß ich eine ganze Menge und weil das so ist, kaufe ich jetzt alle ihre Werbeplätze, nicht nur die von der Hundefutter, sondern von all ihren Kunden. Dadurch, ich zahle auch 1 Cent, ich will keinen Mengenrabatt, aber ich will alle. Und für sie ist das einfacher, weil sie müssen nicht mehr jetzt 1000 Kunden bedienen, sondern nur noch mich. Okay? Ja. Cool. So, jetzt komme ich zu Ihnen zurück. Ich habe was zu verkaufen. Das kostet jetzt aber nicht mehr 1 Cent pro Platz, sondern 4. Aber ich weiß, dass in Deutschland nur jede 8. Person überhaupt einen Hund hat. Und ich weiß mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, wer von den Leserinnen in diesem Raum einen Hund hat und wer nicht. Und ich würde Ihre Werbung nur da schalten, wo die Person einen Hund hat. Also nur Ihre Wahrscheinlichkeit, jemanden zu erreichen, der wirklich einen Hund hat, ist also 8-mal höher. Der Preis steigt um das 4-fache. Klingt interessant? Erstmal gut, ne? Genau, aber bevor Sie die Preise erhöhen, reden Sie erstmal mit Ihrem Fotografen, denn ich habe noch was für Sie. Für ein bisschen mehr sage ich Ihnen nicht nur, wer in diesem Raum einen Hund hat, sondern ich sage Ihnen auch, dass zum Beispiel die Leserin dort eher von Bildern von Hunden angesprochen ist, die in der Natur unterwegs sind, während Wintermute zum Beispiel eher von Hundefutter-Dosenfotos total fasziniert ist. Und während die Person hinter Ihnen den Hund nur dann wahrnimmt, wenn überhaupt noch eine Familie aus Menschen um ihn herum ist. Und je nachdem, was die Präferenz dieser Person ist, würde ich Ihnen vorschlagen, nehmen Sie dieses Bild oder nehmen Sie dieses Bild. Die Bilder müssen Sie selber besorgen, aber der Preis steigt auf 6 Cent. Interessant? Sehr gut. Also wir kommen sehr gut miteinander aus. Danke. Okay, wenn Sie noch 2 Cent drauflegen, dann sage ich Ihnen über die Person auch noch, ob sie in dem Haushalt überhaupt die Person ist, die das Geld ausgeben darf. Und ob sie jetzt gerade überhaupt in der Stimmung ist, Hundefutter zu kaufen oder ob sie eigentlich nach ganz was anderem sucht. Dann kostet es aber 8 Cent. Auch gut, ne? Jetzt habe ich sie. Ich bin jetzt also bei 7 Cent Überschuss. Kriege 8 Cent. Zahle 1 Cent und der Mehrwert, den ich gebracht habe, ist nur das Wissen, was ich über Sie alle gesammelt habe. Und das ist das Geschäftsmodell, was hinter der Werbung von Google, Facebook, Microsoft und noch ein paar anderen steckt. Es geht nicht so sehr darum, welche Werbung Sie selber schalten auf den Apps, die Sie anbieten. Es geht darum, dass Sie omnipräsent sind und alles in Sie in Erfahrung bringen. Wie genau Sie das machen, ist ein Geschäftsgeheimnis. Dass Sie das machen, nicht. Als Google noch nicht ganz so überwachungskapitalistisch war, ich möchte nicht böse sagen, aber so übergriffig war, und zwar am Anfang des Jahres 2000, haben Google-Mitarbeiter ein Patent eingereicht, in dem sie, das man heute noch runterladen kann, ist weiterhin gültig, ein Patent eingereicht, in dem sie beschreiben, wie sie gedenken, zielgerichtete Werbung, Targeted Advertisements, zu machen. Also welche Mechaniken brauchen Sie dafür, was zum Sammeln, was zum Ausspielen, wie verdichten Sie die Daten, wie aggregieren Sie das, genau. Das ist da alles beschrieben. Also es ist beschrieben mit einem Stand von 2000, es hat sich natürlich extremst weiterentwickelt. Und danach war Google auch sehr vorsichtig, sowas in Patente zu schreiben, aber die klare Absicht, das zu tun, stand da schon mal drin. Als das Patent eingereicht wurde, hat Google das noch nicht gemacht. Als das Patent eingereicht wurde, hat Google alle Daten, die sie über sie gesammelt hat, welche Begriffe suchen Sie? Wie weit scrollen Sie in der Ergebnisliste runter? Klicken Sie mehrere Links an? Wie reagieren Sie darauf, wenn die anders dargestellt sind? Hauptsächlich dafür genutzt, um die Suchmaschine selbst zu verbessern. Dann sind aber 2 Dinge passiert. Im Jahr 2000 gab es den Dotcom-Crash. Mögen sich vielleicht einige noch daran erinnern. Ich habe als Student irgendwie auch ein paar 1000 Euro verloren. Als auf einmal alle Tech-Aktien massiv abgestürzt sind und Google, wenn es überleben wollte, ein nachhaltigeres Geschäftsmodell brauchte, als einfach nur eine Suchmaschine anbieten. Und da kam dieses Patent sehr gelegen. Und kurz danach ist noch was passiert. Also parallel ist in der US-Regierung passiert, dass es durchaus schon kritische Stimmen gab, die das nicht so gut fanden mit dem Überwachen. Und dann ist aber noch was passiert, 9/11 2001. Und auf einmal war die US-Regierung der beste Freund von Google und den Werkzeugen der Überwachung. Und das hat sich sogar so weit fortgesetzt, dass ich glaube 2008 der CEO von Google, Eric Schmidt, im Wahlkampfteam von Barack Obama unterstützt hat, mit den Mitteln seiner Firma Barack Obama zur Präsidentschaft zu verhelfen. Einfach weil sie genau wissen, wie die Verhaltensforschung und die Verhaltensbeeinflussung funktioniert. Und es steht alles da drin, also so die Ansätze stehen da drin. So, und wie machen Sie das? Ne, ein paar Sachen, also genau, wir wissen jetzt, warum Sie es machen für Geld und wir haben beschrieben, wie genau das Geld reingefahren wird, aber Die Grundlage dafür sind eben die Profile. Und ich habe noch nicht so richtig erklärt, wie sie diese Profile überhaupt zusammenstellen. Also es ist natürlich, wenn sie die Apps oder die Webseiten der Firmen selbst benutzen, wenn sie Google-Suche benutzen oder wenn ihr Google-Suche benutzt oder Instagram benutzt oder YouTube benutzt, dann lernen die Firmen direkt aus eurem Verhalten. Je nachdem, wie schnell ich die Bilder durchscrolle auf der App, welche ich draufklicke, welche ich nicht, welche ich like, welche ich kommentiere, all das füttert permanent das Profil über alle, die es benutzen. Und nicht nur das, man kann ihm nicht entrinnen, es gab eine Statistik von, ich habe es in den Quellen, dass 90% der meistbesuchten Webseiten der USA, war es glaube ich, mindestens einen Werbetracker haben, die meisten davon aber mehr, von zum Beispiel Google, Facebook oder Microsoft. Das heißt, wenn ich Spiegel Online ansurfe, werde ich, wenn ich keinen Adblocker oder Trackingblocker habe, werde ich auch getrackt von diesen Firmen. Sie haben sich also so reingeschlichen in die Webseiten, dass ich dem eigentlich nicht mehr entrinnen kann. So, also es ist mein Online-Verhalten, welche Webseiten surfe ich an, welche Cookies habe ich da liegen, Sie haben das vorhin gesagt, Michael hat es vorhin gesagt, genau, dass man sehen kann, welche Tabs noch so offen sind. Die Apps, die ich benutze, irgendwie über Facebook gibt es so einen Ausspruch, da habe ich die Quelle aber nicht mehr gefunden, irgendwie 70 Likes auf Facebook und Facebook weiß mehr über dich als dein bester Freund, 300 Likes auf Facebook und die Maschine weiß mehr über dich als dein Ehepartner. Die Quelle habe ich nicht drin, aber es kommt ungefähr hin. Aus diesen Likes lernen sie viel. Sie lernen viel, indem sie, ohne das Mikrofon zu benutzen, halt feststellen, womit bezahlen wir unsere Waren, in welchen Läden kaufen wir ein, an welchen Orten verweilen wir, mit welchen Menschen zusammen, welche Mobilfunkanbieter haben wir, wo wohnen wir, mit wem zusammen, wann gehe ich schlafen, wie viel Schlaf kriege ich, wohin muss ich pendeln, wie tue ich das? Das sind alles Dinge, die man auch ohne Mikrofon herleiten kann und das sind alles Dinge, die in das Profil reinfüttern. Und wie gerade gesehen, je mehr sie über uns wissen, desto mehr können sie auch verdienen. So, so viel also das Motiv und die Mechanik hinter dem Cashflow. Welche Gelegenheit haben sie jetzt? Warum das Smartphone? Also die Antwort ist eigentlich offensichtlich. Fast alle haben mittlerweile ein Smartphone und nicht nur das, jeder Einzelne trägt es auch in fast allen Lebenssituationen bei sich. Es sind also tatsächlich die perfekten Überwachungswanzen. Die Geheimdienste haben damit wirklich leichtes Spiel. Die Mikrofone, die eingebaut sind, sind wirklich sehr leistungsfähig. Die Geräte können noch hören, was im Nebenraum gesprochen wird. Meistens wird es durch Software so gefiltert, dass man nur den Sprecher oder die Sprecherin hört. Die Mikrofone sind aber zu deutlich mehr in der Lage, wenn man das möchte. Die Geräte sind eigentlich ständig im Internet. Sie können also eigentlich immer nach Hause telefonieren, wo auch immer zu Hause ist. Wir kommen gleich dazu, was eigentlich auf so einem Smartphone sich alles befindet. Und was genau sie wirklich tun, ist wenig transparent für die Menschen, die sie benutzen. Ehrlicherweise lesen die Menschen ja nicht mal die AGBs von den meisten Apps, die hier drauf sind oder vom Gerät selber. Man kann es auch niemandem verübeln übrigens. Eine Studie hat noch gar nicht so alt herausgefunden, dass wenn ich alle AGBs, die ich innerhalb eines Jahres unterschreiben muss, wirklich lesen möchte, dann bräuchte ich dafür über 70 Arbeitstage. In einem Jahr. Bitte. Damit man sie besser versteht. Also das ist ja ein gewollter Filter beim Telefonieren, mit dem Telefon oder auch wenn sie beruflich so Videokonferenzen machen, dann stellt die Software fest, was ist die Stimme des Sprechers und versucht alles andere auszublenden, um die Störgeräusche zu minimieren. Das ist also ein gewollter Effekt, um Telefonate angenehmer zu gestalten. Doch, das kann man. Es gibt gerade Video, also beim Telefon geht's, glaube ich, also mit meinem geht's nicht. Aber es gibt Videoconferencing-Software, wo es irgendwo versteckten Haken gibt, diese Audiofilterung zu beenden. Nur dann sind Videokonferenzen wirklich anstrengend, wenn man jedes Hintergrundgeräusch hört. Also die haben schon, für den normalen Alltag haben diese Filter schon ihre Berechtigung. Aber es sind halt Filter, die extra an sind. Und wenn ich eine Software baue, die mich ausspielen will, würde sie diesen Filter halt nicht benutzen. Genau. Okay, So, Smartphones sind überall, aber, und ich hatte ja versprochen, wir schauen uns noch an, was ist eigentlich in diesem Smartphone? Wer sind eigentlich die Verdächtigen? Wenn ich ein Apple-Telefon kaufe, dann habe ich ja nicht nur Apple drauf. Jetzt wird es noch mal ein bisschen technisch, aber ich versuche es trotzdem allgemein verständlich zu halten. Wir haben hier die vier Schichten des Vertrauens, nenne ich es mal. Jeder Schicht müssen Sie explizit Ihr Vertrauen aussprechen und sagen, okay, diese Schicht belauscht mich nicht. Die unterste Schicht, wir fangen unten an. Die unterste Schicht ist die Hardware. Also das Gerät, was Sie kaufen, was Sie erwerben, was Sie in der Hand halten, das hat ja jemand gebaut. Das hier ist ein iPhone, viele haben Android-Telefone, viele von Samsung, Sony, alle möglichen. Jemand hat die Hardware gebaut und damit kann man erstmal noch nichts machen. Auf dieser Hardware läuft ein Betriebssystem. Bei Apple läuft immer das Betriebssystem iOS. Und auf Android-Geräten läuft Android, deswegen heißen sie Android-Geräte, aber es gibt halt verschiedene Hersteller. Ne? Samsung, Sony, gibt's Huawei, ist das auch noch auf Android? Ja, Huawei. Und noch viele, viele andere Hersteller von Handys haben aber darauf Android als Betriebssystem und Android ist von Google. Ich habe also die beiden Schichten Betriebssystem und Hardware auf der, ich habe sie übrigens mal geteilt, ne? Apple-Universum und Android-Universum. Bei Apple ist alles aus einer Hand, Betriebssystem und Hardware kommen aus einem Guss. Und man kann auch nicht reingucken. Apple lässt sich, was iOS angeht, nicht in die Karten schauen. Der Code ist nicht einsehbar. Und bei Google Android ist der Code teilweise einsehbar, insbesondere für die Hersteller, die ihn nochmal erweitern oder ergänzen können. Es gibt aber auch gerade Google Apps, die fest eingebaut sind, wo der Code dann nicht mehr einsehbar ist. Also ist das teilweise offen. In dem Moment, wo aber die Hälfte nicht sichtbar ist, ist das dann für den Sicherheitsaspekt so gut wie gar nicht offen. Aber darum geht's nicht. Soll heißen, dass die Hersteller der Geräte Google Android nutzen und die Hersteller müssen zumindest Google Android vertrauen können, weil sonst würden sie ihr Geschäftsmodell ruinieren, wenn sie da irgendwie Mist drauf machen. Das sind die beiden unteren Schichten und dann kaufen sie das Gerät und fangen an, ihre Apps drauf zu spielen. Und spätestens dann ist es mit dem Vertrauen in die Hersteller vorbei, weil jetzt sind sie in der freien Wildbahn, die Geräte gehören ihnen, sie können damit machen, was sie wollen, fast. Und Apps drauf tun. Auf dem Apple-Handy können Sie nur die Apps drauf tun, die Sie im App Store finden. Das ist ein gewisser Kontrollmechanismus. Und auf dem Google Android-Handy können Sie die drauf tun, die Sie im Play Store finden oder im Galaxy Store oder einfach so im freien Internet. Also auf ein Android-Telefon kann im Grunde jede Otto-Normalverbraucherin jede beliebige App drauf tun. Da findet nicht zwingende Kontrolle statt. Die Apps sind also wieder andere Anbieter. Wir verlassen also hier die Ebene der Hersteller. Ne? Während Apple auch noch das Betriebssystem herstellt, sind die Apps nachher von Meta, also Facebook, Instagram, WhatsApp und noch ein paar andere, oder Spotify oder TikTok oder Telegram, haben alle mit Apple und Google nicht viel zu tun. Die programmieren ihre eigenen Apps und nicht nur das, die binden auch noch Bibliotheken ein. So, jetzt sind wir so ein bisschen in der Softwareentwicklung. Was sind Bibliotheken? Im Grunde sind das Softwarebausteine, die man nicht jedes Mal neu erfinden muss. Jemand anders hat die schon mal gut gebaut, also kann ich die wiederverwenden. Die Anbieter dieser Bausteine sind Apple, Google selber zum Beispiel, aber Firmen wie AlamoFire, Square oder BumpTech, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Wahrscheinlich aber mit Sicherheit ein paar Bausteine davon auf Ihrem Gerät haben, weil Meta, die in die Apps mit eingebaut hat. Warum macht man das? Naja, weil wenn ich nicht alles komplett wenn ich Sachen wiederverwende, spare ich mir erstens Arbeit. Zweitens ist es auch ein bisschen sicherer, weil ich kann beim Neuprogrammieren nicht wieder neue Fehler machen, sondern ich habe ein erprobtes Stück Baustein und kann das wiederverwenden. Was sind denn so Beispiele, damit Sie sich das mal vorstellen können? Also zum Beispiel die Bilddarstellung in Apps muss ich jetzt nicht jedes Mal neu programmieren. Dafür gibt es halt solche Bausteine. Das gleiche mit Video oder Musik. Geolocation, also dass das Handy weiß, wo es ist oder dass es mir eine Karte anzeigt, auf der ich navigieren kann, das macht auch nicht jeder Anbieter selbst, sondern baut sich quasi Google Maps ein oder Open Source, Open Maps. Also irgendein Baustein, den man schon benutzen kann. Denn also für die Apps ist es gut, weil es macht sie zunächst mal robuster und vor allem günstiger. Für die Transparenz ist es schlecht, weil die App selber ändert sich vielleicht nicht, aber die Bibliothekenanbieter ändern einfach zwischendurch die Bausteine. Und dadurch ändert sich im Grunde auch die App, nur man merkt es nicht mehr so gut, weil das das Innere von den Dingern ist. Genau. So, wir haben also hier oben in den oberen beiden Schichten haben wir relativ viel Wildwuchs. Ne? Also wir haben ganz viele Apps und ich habe hier nur die bekannteren draufgeschrieben. Wenn Sie in die App Stores gucken, finden Sie da Hunderttausende von irgendwelchen Hinterhofprogrammierern für also ganz schlimme Dinger. Aber ne, wenn, wenn Sie mal auf der Suche nach dem einen bestimmten Spiel sind, was es seit 20 Jahren nicht mehr gibt, aber da hat es das noch, dann können Sie auf dem Handy auch noch Solitär spielen. Und wenn das Handy, wenn aber das Solitärspiel dann fragt, hey, ich brauche aber die Berechtigung für dein Mikrofon, dann sollten Sie hellhörig werden. Warum fragt das Ding nach der Berechtigung? Weil die Anbieter der Betriebssysteme und der Hardware darauf bedacht sind, dass ihnen niemand ihre Reputation, ihre Geräte kaputt macht. Und fairerweise muss man sagen, dass die Mobiltelefone in den letzten Jahren da deutlich sicherer geworden sind. Die Software ist ausgereifter, wenn es darum geht, den Anwender vor Unfug zu schützen. Das heißt also, wenn eine App, nehmen wir mal WhatsApp, ne? Wenn WhatsApp von Meta installiert wird und das erste Mal angemacht wird, dann muss sie um Erlaubnis fragen, das Telefonbuch nutzen zu können. Das ist übrigens der Grund, warum man WhatsApp nicht nutzen sollte, aber darum geht es gerade nicht. Es muss auch um Erlaubnis fragen, das Mikrofon benutzen zu können. Und dann kommt so ein kleines Pop-up auf den Bildschirm. Das sagt, WhatsApp möchte auf dein Mikrofon zugreifen. Möchtest du das erlauben, wenn du die App benutzt, nie erlauben oder jetzt nur einmal erlauben? Also die Dialoge sehen manchmal ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich steht das so da. Und bei den meisten Menschen, die die App haben wollen, drücken da drauf. Es gab eine Studie, es gab eine Studie von 2018, also diese, dass die Apps um Erlaubnis fragen müssen, gibt es schon länger, es wird halt immer nur weiterentwickelt. Es gab eine Studie von 2018, die festgestellt hat, dass die meisten Nutzer diesem kleinen Dialog keine große Beachtung schenken. Die sagen, ja, ich will die App jetzt, ich habe sie mir jetzt runtergeladen, jetzt will ich sie auch benutzen, jetzt belästige mich nicht. Ja, ja, ja. So. Und dann fragt das Ding in der Regel auch nicht mehr. Ne? Wenn ich einmal der App die Mikrofonzugriffberechtigung erlaubt habe, ist das gespeichert und das bleibt dann so. Fairerweise, die neuesten Betriebssysteme sagen, Mensch, du hast das Mikrofon in der App schon lange nicht mehr genutzt, ich habe dir die Berechtigung wieder weggenommen. Aber grundsätzlich ist das eigentlich der Moment, und ich komme am Ende nochmal zu den Do's und Don'ts, ist das der Moment, wo Sie genau lesen sollten, braucht dieses Solitärspiel wirklich Zugriff auf mein Mikrofon und wofür? Und wenn Sie der Meinung sind, das ist Quatsch und sagen nein und dann geht die App nicht, dann nehmen Sie sie nicht, dann suchen Sie eine andere. Okay, also die Apps müssen um Erlaubnis fragen, wenn Sie das Mikrofon nutzen, wenn Sie die Kamera nutzen wollen, wenn Sie GPS nutzen wollen und auch noch ein paar diverse andere Sachen. In den Einstellungen, machst du das in dem Workshop auch ein bisschen? Ja, er sagte ja. In dem Workshop gehen wir auch darauf ein, wo man nachschauen kann, welche Apps eigentlich welche Berechtigung haben und was man davon wieder wegkriegt. Deswegen gehen wir heute nicht so sehr darauf ein. Wir gucken mal uns diese Bilder an. Nachdem die Berechtigung also erteilt wurde, auf das Mikrofon zuzugreifen, passiert noch mehr. Der Zugriff funktioniert für Mikrofon und Kamera nämlich nur dann, wenn die App auch im Vordergrund ist, also sich nicht irgendwo hinten versteckt oder das Handy sogar aus ist, oder mindestens mal eine Art von Benachrichtigung zeigt. Das ist dann so zum Beispiel ein kleines Logo oben in der Zeile. Man sieht das hier so bei dem iPhone links, dass an der Uhr so ein komischer gelber Rahmen drum ist, weil die gerade mit dem Mikrofon aufzeichnet. Oder es zeigt wirklich eine Benachrichtigung. Das ist der Bildschirm. Also dieses iPhone, dieser iPhone-Screenshot ist von einem iPhone, wo das Diktiergerät läuft und der Bildschirm aber eigentlich ausgeschaltet ist. Und trotzdem zeigt der Bildschirm an, dass da gerade irgendwas aufgezeichnet wird. Das gleiche rechts ist ein Android-Telefon, ist im Sperrmodus und trotzdem zeigt er mir über eine Benachrichtigung an, da läuft gerade das Diktiergerät mit. Aber das Mindeste, worauf Sie achten können im Alltag, sind die sogenannten Privacy Indicators. Und das sind diese ganz kleinen, unscheinbaren Pünktchen hier oben in der Ecke beim iPhone und hier rechts beim Android, die zeigen an, dass das Gerät gerade die Umgebung überwacht. Und zwar in der Regel rechtens, ne? Weil eine Kamera läuft, weil ein Diktiergerät läuft oder sonst irgendwas. Oder weil Sie telefonieren zum Beispiel. Dann werden die Dinge angezeigt. Wenn Sie jetzt die App in den Hintergrund verschieben und die App meldet sich nicht immer wieder durch so eine Benachrichtigung mit, hey, ich bin noch da, hey, ich zeichne noch auf, dann sorgt das Betriebssystem dafür, dass sie innerhalb von 30 bis 60 Sekunden auch abgeschaltet wird. Und dann passiert es relativ schnell, dass dieser Punkt dann auch verschwindet. Es ist also tatsächlich schwerer geworden für App-Anbieter, unbemerkt die Umgebung aufzuzeichnen. Bitte.
Ja,
Ja, das, also solange wir über kommerzielle Nutzung reden, ja. Also dem Snowden-Film ging es ja um Geheimdienstangriffe. Bei Geheimdiensten ist alles möglich. So. Da sieht man keinen Punkt. Ne? Die kriegen es wahrscheinlich auch hin, dass einer Kamera am Laptop das weiße Licht nicht leuchtet. Interviewt Nick ganz fleißig, genau. Aber bei den Sachen, die jetzt nicht militärisch sind, sondern wirklich Werbezwecken dienen. Wenn man ein einzelnes Telefon nimmt und hackt, kriegt man das weg. So, aber wenn ich halt 1 Million Telefone hacken will, habe ich nicht die Kapazitäten, das ist einfach zu teuer. So, eine Sache zu der Folie noch. Ne? Also wie gesagt, die Dinger entwickeln sich immer weiter. Dass sie gezielter nach Berechtigung fragen, dass sie auch die Berechtigung irgendwann wieder wegnehmen, wenn das Betriebssystem meint, du hast es jetzt schon so lange nicht benutzt, das brauchst du nicht mehr. Dass diese Punkte wirklich immer kommen und dass die Apps, die Sachen aufzeichnen, überhaupt dass Apps, die in den Hintergrund rutschen, auch zuverlässig beendet werden vom Betriebssystem und nicht einfach heimlich weiterlaufen. Das ist immer in den letzten Jahren dazu gekommen und es gibt immer wieder Updates und das ist der Grund oder das ist einer der Gründe, warum Sie versuchen sollten, warum ihr versuchen solltet, eure Telefone auf einen neuen Update-Stand zu halten. Und das ist gerade bei Android, bei Apple ist das relativ einfach, weil die spielen Updates sehr lange aus, bei Android nicht ganz so sehr. Da gibt's oft die Updates nur 3 Jahre und wer sorgsam mit seinem Handy umgeht, der hat das in der Regel länger. Und jetzt ist das so eine Abwägung, nachhaltig oder sicher. Ja, und wenn man wirklich sicher sein will, müsste man sich eigentlich ein neues Gerät kaufen, und um die Updates einzuspielen. Sagst du dazu auch was im Workshop noch? Okay, er sagte ja. genau. So, wenn es also so schwierig ist, das Mikrofon unbemerkt mitlaufen zu lassen, dann kommen ja so Hacker wie meine Kollegen oder eben auch Leute, die Geld verdienen wollen, oder auch Forscher mal auf Ideen, was geht denn noch? Und jetzt haben ja Telefone eben noch diverse andere Sensoren. Zum Beispiel haben sie Erschütterungssensoren. Also konkret haben sie ein Gyroskop, um ihre Lage im Raum festzustellen. Dann haben sie Vibrationssensoren oder Beschleunigungssensoren, um Vibrationen festzustellen. So können sie zum Beispiel das Telefon als Schrittzähler verwenden. Oder der Bildschirm dreht sich automatisch, wenn sie es so drehen. Oder wenn man es Richtung Himmel richtet, dann kann man die Sterne damit identifizieren. Wenn also mein Telefon Vibrationen erkennt und das gesprochene Wort im Medium Luft eine Vibration ist, dann wäre es ja theoretisch möglich, dass die Vibrationen, die jetzt durch meine Sprache bei euren Ohren ankommen, auch von den Vibrationssensoren aufgefangen werden könnten. Das wurde untersucht. Da gab es 2021 eine Studie, also richtig mit Experiment, ich glaube auch in den USA, die hieß Sparephone. Und dann haben sie das gemacht. Dann haben sie einen Lautsprecher und das Mikrofon auf den Tisch gelegt und versucht quasi, das, was über den Lautsprecher rauskam, nicht über das Mikrofon, sondern über die Vibrationssensoren des Geräts aufzuzeichnen. Das Setup hat einen kleinen Denkfehler, weil wenn beides auf einem Tisch ist, vibriert es zusammen. Die Vibrationssensoren sind so gebaut, dass sie die Vibration des Gerätes spüren. Und so kommt es halt, wenn ich jetzt mein Gerät so in der Hand halte und da ganz laut drauf spreche, vibriert das nicht genug, dass das messbar wäre. Es funktioniert aber, wenn ich, und Sie kennen vielleicht die Leute, die so durch die Gegend laufen und mit Lautsprecher telefonieren, ich finde das immer bemerkenswert, es funktioniert aber, wenn der Lautsprecher da drin an ist, dass zumindest die Person am anderen Ende, die über den Lautsprecher kommt, das Gerät so zum Vibrieren bringt, dass das messbar wäre. Es gibt aber noch ein zweites Hindernis. Das ist die sogenannte Sampling-Rate, also die Frequenz, mit der diese Sensoren messen. Der Sensor misst quasi Schwingungen ungefähr 100 bis 200 Mal pro Sekunde, also mit 100 bis 200 Hertz. Die menschliche Sprache bringt die Luft zum Schwingen mit 120 bis 400 Hertz. 400 sind die Kinder schon, ne? Also ganz hohen. Das reicht aber nicht wirklich, um sinnvoll Audio aufzunehmen. Also wenn ich das so machen würde, sehe ich Vibrationen, aber man kann sich das hinterher nicht anhören. Trotzdem kann man darauf eine KI setzen und auf die aufgezeichneten Schwingungen eine Schlüsselworterkennung machen. Und das ist genau in der Studie passiert, 2021, haben sie halt ganz viel aufgezeichnet und haben dann in den so aufgezeichneten Vibrationsmustern bestimmte Schlüsselwörter erkannt. Also ja, technisch geht es. Ob das allerdings für die Werbung taugt, wenn ich für jedes neue Produkt, was hochkommt, erst eine KI trainieren muss, die das aus, ist ein bisschen aufwendig und ein bisschen unwahrscheinlich. Aber der Link zu Sparephone ist auch drin. Grundsätzlich technisch würde es funktionieren, es fällt aber schon eher in die Richtung Geheimdienst, Hackerangriff oder so und nicht in die wirklich nutzbar skaliert für Millionen, Milliarden von Menschen. So, jetzt haben sich die schlauen Köpfe gedacht, okay, also mal angenommen, die würden es irgendwie hinkriegen, dass das Mikrofon doch läuft ohne den Punkt. Oder dass sie es doch hinkriegen, mit dem Vibrationsding irgendwas aufzuzeichnen. Dann müsste man das doch aber auch noch auf andere Arten und Weisen merken. Jetzt haben sie angefangen, okay, wir schauen in den Code. Ne? Also Apps sind ja auch nur programmierter Code, den kann man sich angucken. Nicht, wenn er kompiliert ist. Dann ist es Maschinensprache, kann man es nicht so gut lesen. Es gibt jetzt Werkzeuge, um es wieder zu dekompilieren, also um aus dieser Maschinensprache, die kein Mensch versteht, wieder was einigermaßen Lesbares zu machen. Aber ob man dann aus diesem so wiederhergestellten Code, Quellcode, wirklich die bösen Absichten herauslesen kann, ist zumindest fraglich. Den Forschern ist es nicht gelungen. Sie haben versucht, Apps zu dekompilieren. Sie haben natürlich auch die Hersteller angefragt. Das war der Moment, wo Apple gesagt hat, nee, sorry, also das ist Betriebsgeheimnis, unseren Code kriegst du nicht. Und wo sie dann auch anerkennen mussten, ja, Teile von Android sind quelloffen, aber die andere halt nicht und damit ist das ganze Ding im Grunde nicht einsehbar. Geht also nicht so richtig gut, sind sie da nicht weitergekommen. Das gleiche Problem haben übrigens die Plattformanbieter auch, ne? Also der Apple App Store und der Google Play Store, die haben ja schon den Anspruch, dass wenn ich dort eine App reinlade, dass sie die so qualitätssichern. So, aber letztendlich fällt es oft darauf zurück, dass sie zumindest feststellen, ist da ein Virus, ein Trojaner, also irgendwas richtig Schädliches drin. Sie kriegen es nicht hin, dass sie Qualität sichern, dass dort nicht so eine, ich nenne es mal Schindluder-Applikation reinrutscht, die den Raum überwacht. Das haben sie auch probiert in dem Video, was ich schon erwähnt hatte, oder ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Der Bayerische Rundfunk hat dazu ein gutes Video gemacht, eine Pulsreportage heißt das Format, ist auch verlinkt auf der Seite, die ihr am Ende kriegt. Da hat der Kollege vom Bayerischen Rundfunk hat so eine böse App programmiert und hat die dann in den Play Store geladen, hat sie auch gleich wieder gelöscht, aber der Punkt ist, er konnte sie hochladen und man konnte sie von dort installieren. Ja, dann haben sie Google darauf aufmerksam gemacht und keine Reaktion. Wahrscheinlich passiert es also ständig, dass der Algorithmus, der im Play Store Apps scannt, die da reingeladen werden, wirklich nur auf die gröbsten Angriffe, also Schadsoftware prüft, aber nicht auf Überwachungssoftware. Und das Gleiche eigentlich bei Apple. Also auch die Großen haben das Problem wie die Forscher, die können nicht wirklich reinschauen. Okay, wenn nicht die Software, dann vielleicht die Außenkante. So ein Telefon muss ja irgendwann mal mit dem Internet reden. Also was immer es belauscht, muss es ja irgendwann nach Hause telefonieren. Das müsste man ja irgendwie mitkriegen. Es hat eine Antenne fürs WLAN, fürs Mobilfunknetz. Das kann man ja abfragen, wie viel Daten das Gerät nach draußen sendet. Ja, und gerade bei Audioaufnahmen, sind diese Daten beträchtlich. Ne? Also Video ist noch mehr, aber Audio ist schon eine ganze Menge. Wenn ich also permanent den Raum überwache, irgendwer hat es mal ausgerechnet, das wären mehrere Petabyte pro Tag in Amerika, um dort alle Smartphones in den USA aufzuzeichnen. Und diese Petabyte müssten dann auch irgendwie ausgewertet werden. Unwahrscheinlich. Aber könnte man jetzt entgegnen, man muss ja nicht alles aufzeichnen. Es reicht ja, wenn man schon auf bestimmte Schlüsselwörter lauscht und nur die Schlüsselwörter überträgt. Man könnte ja aber auch das Ganze transkribieren, also quasi direkt schon die Sprache in Schrift umwandeln und nur die Texte übertragen. Texte sind deutlich kleiner, die gehen quasi im Grundrauschen unter, das kriegt keiner mehr mit. So, das Transkribieren kostet aber eigentlich Energie. Also müsste man, wenn man Audio in Text umwandelt, müsste man das ja irgendwie sehen. Die Batterie müsste schneller runtergehen, das Gerät könnte warm werden, es könnte langsam werden. Irgendwie müsste man es ja erkennen, dass es in bestimmten Situationen sich anders verhält. Wer sich ein bisschen mit der neuen Technik auseinandergesetzt hat, weiß, dass das heute kein Problem mehr ist. Heute haben wir Chips, sogenannte TPUs, Tensor Processing Units, die auf KI spezialisiert sind, die quasi so mal eben aus der Hüfte, kein Problem damit haben, Audio und Text umzuwandeln. Die sind aber relativ neu. Also die würden dabei nicht viel Strom verbrauchen, die gibt es aber erst seit 2 Jahren. Und die Gerüchte über diese Überwachung gibt es seit 2016. Damals kann das also nicht so gewesen sein. Genau, und die ganzen Untersuchungen haben noch, die haben noch mehr ja, kleine Fallstricke, die Forscher, die es untersucht haben. Also es ist viel untersucht, es gab nicht nur eine Studie dazu. Ne? Es wurde wirklich viel untersucht. Keiner hat wirklich einen Beweis gefunden. Allerdings sind die Proben auch immer relativ klein. Das heißt, man hat nur eine gewisse begrenzte Anzahl von Handys mit einer jeweiligen Konfiguration an Apps drauf. Man kann es nur über einen überschaubaren Zeitraum beobachten. Die Hersteller lassen sich nicht in die Karten schauen. Die Libraries, ihr erinnert euch, die vierte Schicht ganz oben, die werden teilweise dynamisch erst zur Laufzeit geladen in bestimmten Situationen. Und vielleicht sind die Teile ja auch so eingestellt, wie Volkswagen das mit dem Abgas gemacht hat, dass sie in Laborsituationen ganz brav sind und erst in der freien Umwelt ihr Potenzial entfalten. Also, und die Forscher haben es halt im Labor getestet. Das Ergebnis bis hierhin aus der ganzen Erforschung ist, es hat keiner einen Beweis gefunden, dass die Dinger den Raum belauschen. Es konnte aber auch keiner das Gegenteil beweisen. Und gerade Forscher sind da sehr, also Wissenschaftler sagen auch, es ist auch schwierig, was zu beweisen, also zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Ja, das ist das Problem der rosa Raben. Ja, wer von uns hat schon mal einen rosa Raben gesehen? Niemand. Wird wahrscheinlich auch nicht. Aber ist das wirklich der Beweis, dass es keine rosa Raben gibt? Nein, wissenschaftlich gesehen noch nicht. So, okay, mal angenommen, das ist es nicht. Mal angenommen, das Ding lauscht nicht. Was ist es dann? Denn die Gerüchte sind ja nicht, die sind ja nicht zu bestreiten. Es gibt, ich habe ein paar Erklärungen mitgebracht. Ne? Also niemand sagt, nochmal zusammengefasst, niemand sagt, dass die Situationen nicht vorkommen, ne, dass sich zwei Menschen oder eine Gruppe von Menschen über was unterhält und danach taucht magischerweise Werbung auf, ja. Genau. Das stimmt, genau. Und da haben wir so eine, ne, die Alexa, die ist so ein Beispiel dafür. Die hört auf bestimmte Keywords oder wenn ich hier ganz laut in den Raum reinrufe, hey Siri. Keiner antwortet, sehr gut. Oder also die Geräte lauschen tatsächlich, also wenn man das nicht abschaltet, ne, dann lauschen die Geräte tatsächlich die ganze Zeit auf die Keywords. Das ist aber, damit meinte ich vorhin ein bisschen was anderes. Diese Keywords, die das aktivieren, auch das ist erforscht. Ja, die hören mit, aber die übertragen das nicht. Also das Mikrofon ist an, es belauscht tatsächlich auf dieses Keyword, aber nach einem bestimmten Muster. Also das ist auch nicht so, dass da jedes Mal dann der Ton ausgewertet wird, sondern es versucht ein bestimmtes Muster in der Wellenform zu erkennen und sagt, das war mein Keyword, dann schaltet sich's an. Deswegen kann man Beispiel bei Alexa oder beim Echo, ne, kann man auch nicht beliebige Keywords hinterlegen. Da sind irgendwie, glaube ich, 4 voreingestellt. Irgendwie Alexa, Echo, Computer und noch irgendwas. Und andere nicht, weil das in der Hardware eingebaut ist, dass es nur auf die 4 hören kann. Und man kann sich dann eins davon aussuchen. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, das wären ja Keywörter in der Werbung. Ich müsste ja bestimmte Marken benennen oder bestimmte Produkte benennen oder bestimmte Bedarfe benennen. Also es sind immer Wörter aus dem Leben und dafür müsste ich jedes Mal quasi so ein KI auf diese Wellenform, das ist ein bisschen, das ist zu aufwendig. Also das ändert sich ja auch ständig. Da müsste man ja immer wieder dran rumprogrammieren. Das geht nicht. Ja. Okay, was könnte es denn sonst sein? Ansonsten gibt es natürlich außer unseren Smartphones noch ganz viele andere Geräte, die Mikrofone haben und mit dem Internet verbunden sind. Alexa ist ein so ein Beispiel. Und es gab vor ein paar Jahren tatsächlich, oder in den Anfangsjahren von Alexa immer wieder Geschichten darüber, die auch stimmen, dass das Ding auf Keywords gehört hat, dann quasi 5 Sekunden, 10 Sekunden aufgezeichnet hat aus der Umgebung, hat es aber nicht verstanden. Was passiert dann? Dieser 10-Sekunden-Schnipsel geht zu Amazon, zur Qualitätssicherung und von da geht es dann irgendwo nach Indonesien, also irgendwo Fernost, wo die Arbeitskräfte billig sind. Und da sitzen dann Menschen, die sich das anhören müssen und müssen dann sagen, okay, was könnte die Person gemeint haben? Und das heißt aber, irgendwo Menschen in Fernost, die nicht viel Geld verdienen, können 10 Sekunden lang mithören, was bei uns im Wohnzimmer gesprochen wird. Das finden wir wahrscheinlich nicht so cool. Das ist ein Grund übrigens, warum man Alexa nicht mehr benutzen sollte. Hört man, ich weiß gar nicht, ich habe das nicht verfolgt, man hört es auch nicht mehr so oft. Wäre wahrscheinlich ein eigener Talk zu den Dingern. Der Punkt ist aber, wir vertrauen dem ja schon auch Gespräche an. Wir vertrauen auch anderen Geräten, Laptops zum Beispiel. Laptops haben Mikrofone und das Windows-Universum ist noch empfänglicher gegenüber Malware oder irgendwie böser Software als die einigermaßen gesicherten Apple-Geräte zum Beispiel. Smartwatches haben Mikrofone, Fitness-Tracker manchmal auch. Und Fitness-Tracker haben noch ganz viele andere Sachen, die sie rausfinden können über euch. Die Smart-Home-Geräte, dazu zählen natürlich nicht nur Alexa, sondern auch so schicke Lautsprecher wie Sonos. Oder euer Fernseher hat wahrscheinlich ein Mikrofon drin, wenn er neu ist. Dann gibt es so Spielzeug. Wer kennt denn die Puppe eigentlich hier? Kennt hier einer? Das ist Kyla. Meine Puppe Kyla, oder wie heißt die? My Friend Kyla. Hieß sie, oder heißt sie wahrscheinlich immer noch. In Deutschland heißt sie so nicht mehr, weil in Deutschland ist sie verboten worden. Denn Kyla war eine Smart Doll, die mitgehört hat, was im Kinderzimmer gesprochen wurde. Und zur Auswertung, also das war auch ein Feature, ne? Also das stand auf der Verpackung. So, die hat mitgehört, also die Kinder konnten mit dem Ding reden und sie haben dann auch Antworten bekommen, halt über den Teich. Ne? Das hat halt nach Hause telefoniert, hat dann eine Antwort generiert und zurück. Also nicht nur, dass eine Firma außerhalb der EU die Kinderzimmer belauscht, sie diktiert auch die Antwort und beeinflusst so das Verhalten unserer Kinder. Das war dann doch zu viel. Und da hat die Bundesnetzagentur gesagt, das ist ein verbotenes Spionagegerät, Zitat, das ist ein verbotenes Spionagegerät. Und als das gesetzt war, mussten alle Kylas aussehen, die wurden auch nicht zurückgeschickt, die wurden vernichtet, ich glaube vom Zoll oder so, ich weiß nicht. Und alle, die eine gekauft hatten, durften sie zurückbringen, haben ihr Geld zurückbekommen. Also das ist mal so ein Beispiel, wo Regulation funktioniert. Jetzt stellt euch vor, irgendwer hätte bewiesen, dass die Handys uns auch überwachen, was die Bundesnetzagentur dann machen würde. Und eine schlechte Nachricht. Ein Gerät, was auch ganz oft ein Mikrofon drin hat, ist euer Auto, wenn ihr eins habt. Euer liebstes Spielzeug überwacht euch auch. Der zweite, also das war hier nur der erste Punkt, ne? Der zweite, die zweite Erklärung, warum dieser Effekt immer wieder auftritt und viele Menschen davon berichten und das auch nicht zu bestreiten ist, dass das passiert ist, sind psychologische Effekte. Soll also heißen, die Werbung, die ihr seht, war vielleicht schon die ganze Zeit da, also nicht die ganze Zeit, aber schon ein paar Wochen da. Ihr habt sie nur nicht wahrgenommen. Denn tatsächlich ist es so, dass euer Ultrakurzzeitgedächtnis ganz viel von dem, was ihr aufnehmt, sofort wieder löscht. Weil ihr keinen Bezug dazu habt. Und erst wenn ihr euch mit einer Freundin oder einem Freund in einem Café über genau das Thema unterhalten habt, und dann seht ihr die Werbung das nächste Mal, dann hat euer Gehirn einen Bezugspunkt dazu und dann merkt ihr es erst bewusst. Und dann kommt es euch so vor, als ob ihr es das erste Mal seht. Der Effekt hat einen Namen, in Englisch heißt der Frequency Illusion, also wie oft man etwas sieht oder nicht sieht. In Deutsch heißt er interessanterweise Bader-Meinhof-Phänomen und ich habe keine Ahnung, warum. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Sachen, die eigentlich schon immer da sind, die aber einfach nicht wahrgenommen werden, dann, wenn man drüber gesprochen hat, überhaupt erstmal wahrgenommen werden und das umso mehr, wenn man dahinter eine Verschwörungstheorie vermutet, weil Verschwörungstheorien sind nochmal eine ganz eigene Psychologie, da wirkt nochmal ganz andere Mechanismen im Gehirn und dann, wenn man jetzt glaubt, das Ding hat mich überwacht, dann steigere ich mich da richtig rein. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Kausalität andersrum war, dass die Werbung da war, ich habe sie nicht bewusst wahrgenommen, aber ich habe sie wahrgenommen, unterbewusst und deswegen hatte ich irgendwie das Bedürfnis, mit dir darüber zu sprechen. So, und dann kommt die Werbung natürlich nächste Woche wieder, so wie sie letzte Woche schon da war. Und dann sehe ich sie aber erst bewusst, weil wir darüber gesprochen haben. Also, da habe ich jetzt nicht so viele Studien zugefunden, aber die Frequency Illusion selbst ist ein erforschtes Phänomen. Eine weitere Erklärung, warum das auftreten könnte, sind unsichtbare Verbindungen zu den Gesprächspartnern. Was verbindet uns gerade? Sie sind hierher gekommen und sie verweilen hier. Sie sitzen ruhig auf einem Stuhl und ihr Telefon spürt gerade keine Vibration. Also es wird nicht bewegt, es verweilt hier. Aber es spürt hier ganz viele Nachbarn. Ganz viele andere Telefone sind gerade über Bluetooth erreichbar. Einige von ihnen teilen dasselbe WLAN. Manche haben die Ortungsdaten an und wir wissen, wir sind am selben Ort. Es könnte natürlich jemand, der nicht hier ist, aber das gerade beobachtet, sagen, ja, wahrscheinlich reden wir gerade über dasselbe Thema. Und wenn ich jetzt morgen ganz viel über Überwachungskapitalismus recherchiere, dann kriegen Sie das vielleicht auch angezeigt, weil ein Bekannten von Ihnen hat das Thema interessiert, das könnte Sie auch interessieren. Und das muss übrigens gar nicht morgen sein, weil es könnte ja auch sein, ich habe es die ganze letzte Woche recherchiert, um mich darauf vorzubereiten. Und weil wir gerade so viel Zeit miteinander verbringen, kriegen Sie ab morgen auch Werbung für ein bestimmtes Buch oder für bestimmte Webseiten. Ist bei dem Thema jetzt nicht ganz so wahrscheinlich, weil das quasi der Feind der Werbung ist, aber das Prinzip ist klar. Genau, diese Verknüpfung zwischen den Personen, ne, die, um nochmal zurückzukommen, die Verknüpfung zwischen diesen Personen, also es geht um Menschen, die sich kennen. Entweder, weil sie gerade Zeit miteinander verbracht haben, so wie wir hier, oder selbst wenn sie das nicht haben, aber irgendwie verlinkt sind. Zum Beispiel, weil sie beide über WhatsApp kommunizieren. Weil beide jeweils ihr komplettes Telefonbuch mit Meta geteilt haben. Also die Telefonnummern bekannt sind. Die Anbieter kennen, also jeder, der WhatsApp hat, hat Meta mitgeteilt, sein gesamtes Netzwerk in seinem Handy. Und das wird ausgewertet. Genau, ich hatte schon gesagt, die Orte oder sogar die Wohnorte, Menschen, die quasi Nachbarn sind, müssen sich ja zwangsläufig kennen. Leute, die sich im selben WLAN befinden, könnten Ehepartner sein oder zumindest Familienmitglieder. Oder WG, wie sagt man da, Genossen oder also WG-Mitglieder. Oder sonstige Metadaten. Es gibt, dazu gibt es auch einen interessanten Artikel aus der Newsweek, der heißt Your Social Media Apps are not listening to you. Ist auch verlinkt am Ende, wie gesagt, kommt ein QR-Code mit den ganzen Links, die ich hier erwähne. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Deine Freunde interessieren sich gerade für das Thema. Es könnte dich auch interessieren. Und das kann natürlich, wenn deine Freunde sich für ein Thema interessieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit euch gerade zufällig darüber sprechen möchten, halt groß. Und so können diese Zufälle zustande kommen. Der vierte und letzte Punkt ist aber der wahrscheinlichste aller Gründe und das lässt sich so zusammenfassen mit, du bist nicht so einzigartig, wie du denkst. Die Firmen, die Werbenetzwerke sortieren uns alle in Schubladen. Und mit uns in der Schublade sind Tausende oder Hunderttausende andere Menschen, die irgendwelche Ähnlichkeiten mit uns teilen. Die Schublade können, also die Schubladen gehen in verschiedenste Dimensionen. Wir haben die Forscher von Netzpolitik.org haben Mitte dieses Jahres zufällig eine Datei gefunden auf der Webseite von Xander. Das ist ein Werbedienst, der für Microsoft oder der zu Microsoft gehört. Und da war irgendwie eine Excel-Datei zufällig runterladbar. Und dort drin haben sie gefunden diese Schubladen. Also nur die Schilder, nicht die Leute darin, nur die Schilder. Und es waren 650.000 Schubladen. Und natürlich kann eine Person in mehreren Schubladen stecken. Ich kann gleichzeitig in der Schublade für deutsche Männer in einer Großstadt und in derselben Moment für Familienväter mit Hund stecken. So, das, und man kann das dann kombinieren. Das ist nicht so ganz repräsentativ ist das nicht, weil diese 650.000 aus verschiedenen Quellen dort zusammengewürfelt sind und Xander das ganze Zeug weiterverkauft. Es war also ohnehin schon eine Sammlung. Aber es macht schon gewisse Sachen deutlich. Das die über uns wissen, wie alt wir sind, welches Geschlecht wir haben. Anhand der Dinge, die wir im Internet suchen, die Musik und die Videos, die wir so hören, streamen und wie lange wir sie uns anschauen, wie schnell wir durch Apps klicken, sind wir langsam, sind wir super schnell, welche Freunde wir haben, auf welche Art und Weise wir mit ihnen kommunizieren, also über welchen Kanal, um welche Uhrzeit, in welcher Frequenz, in welcher Länge. Sie wissen, welches Einkommen wir haben, welche Familie, welchen Familienstatus, welchen sozialen Status, anhand der Beobachtung von dem, was wir kaufen, wo wir es kaufen, wie wir es bezahlen. Sie wissen, wo wir wohnen, anhand des GPS-Trackings, der Lieferanschriften, wenn wir Sachen bestellen, der Mobilfunkzelle, in der unser Handy die Nacht verbringt. Sie wissen, wie weit wir zur Arbeit pendeln und mit welchem Verkehrsmittel und wie viele Tage pro Woche und zu welcher Tageszeit. Sie wissen, welche Kulturangebote wir wahrnehmen. Ist es eher McDonald's und Kino oder ist es eher Theater und ein Restaurant? Und im Grunde alles, was ich vorhin schon gesagt habe, zählt auch hier wieder mit rein. Sie kennen deine medizinische Situation. Sie wissen, bei welchen Ärzten du Termine machst. Denk an Dr. Lipp. Sie wissen, welche Diagnosen du bei Google suchst. Sie wissen, welche Medikamente du bestellst, verschreibungspflichtig oder nicht. Sie kennen die Zeiten, in denen du online bist. Also auch vielleicht nachts um 3, wenn du Probleme hast zu schlafen. Und wenn du einen Tracker am Arm hast, dann kennen sie auch deinen Herzschlag. Sie wissen, wie du auf bestimmte Musik reagierst. Sie wissen, wie du auf bestimmte Filme reagierst. Sie wissen, wie du auf bestimmte Newsletter reagierst. Sie wissen, wie du reagierst, wenn du unter Menschen bist oder wenn du alleine bist. All das wird gesammelt und immer weiter dem Profil beigefügt. Und so werdet ihr gläsern, auch komplett ohne euch abzuhören. Das ist das allergrößte Geschäftsgeheimnis dieser Firmen. Nein, da lassen die sich auf gar keinen Fall in die Karten gucken. Also sie streiten auch gar nicht mehr ab, dass es diese Mechanik gibt. Aber natürlich lassen sie sich da nicht reinschauen. Und wenn man in so einer Schublade ist, dann greift natürlich die Mechanik. Ich bin ein Teenager in einer Großstadt im Jahr 2021 und meine Eltern haben mittleres Einkommen. Es ist total wahrscheinlich, dass ich mich für 150 teure Nike-Schuhe interessiere. Zack, Werbung. Das ist nur so ein Beispiel. Also hier geht es also nicht mehr darum, deine Freunde haben sich dafür interessiert, sondern 100.000 wildfremde Menschen, die du nie kennen wirst, haben sich dafür interessiert, aber sie sind in derselben Schublade wie du und wahrscheinlich interessiert es dich deshalb auch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten Wochen mit irgendwem darüber reden wirst, ist auch gar nicht so gering, weil du in dieser Schublade bist. Es ist also eher eine Korrelation und keine Kausalität, dass wir über Dinge reden, die wir dann auch angezeigt bekommen. So, genug der Horrorgeschichten. Ja, bitte.
Die letzten 20 Jahre, seitdem das so ein bisschen normal geworden ist, das Internet, sagen wir mal um die Jahrtausendwende rum, damit beschäftigt hat, wer weiß im Grunde genommen, ist das, was Sie gesagt haben jetzt. Und Sie können das jetzt sicherlich noch besser belegen, wir sind auch nach 20 Jahren sehr viel besser geworden, aber ich habe damals im Grundstudium sogar diese Missing Data über vorhandene Daten selbst ausrechnen dürfen als eine Übungsaufgabe, als eine Semesterarbeit. Also insofern ist das alles eine recht triviale Sache. Interessanterweise ist, warum sind wir nicht so weit, dass wir das auch politisch nutzen, zum Beispiel für Umweltschutz oder für Nachhaltigkeit, dem AMG Mercedes 600 PS Fahrer dazu zu bewegen, das nächste Auto nur zu 200 PS zu kaufen. Da haben wir noch was gewonnen. Also wissen Sie, das ist doch ein Gedanke dabei, das positiv zu nutzen. Dieses negative Szenario, das höre ich gerade auch von Ihrer Seite, also mich persönlich jetzt, höre ich auch seit 20 Jahren. Ich bin ganz interessierter Leser aller Informationen, die Sie vermitteln, weil Sie Fachleute sind in dem Gebiet.
Das ist eine schwierige Frage. Ne? Also die Antwort ist...
Der Teufel, der jetzt an die Wand gemalt wird, der stört mich so ein ganz klein bisschen, weil der immer noch der gleiche ist.
Ja, also tatsächlich, das Geschäftsmodell hat sich seit 20 Jahren nicht geändert. Ich nenne es Lobby, nenne es Hilflosigkeit bei unseren Behörden. Es gibt ein gutes Buch dazu. Also die Frage ist, ich glaube, die Frage ist zu philosophisch, ich habe da keine Antwort drauf, jetzt so im Knapp. Ich habe aber eine Buchempfehlung, die ist mit in der Liste. Es gibt ein Buch von Shoshana Zuboff, das heißt Im Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Viele Ideen von dem, was ich heute erzählt habe, sind aus diesem Buch. Und das Buch selber hat aber 600 Seiten. Da wird darauf eingegangen, wie ist Google überhaupt gewachsen? Wie hat sich Facebook angeschlossen? Warum tun die Behörden nichts dagegen? Was könnte man damit machen? Was passiert aber leider wirklich? Wie machen die Firmen unsere Teenager, unsere Kinder süchtig nach dem Zeug? Es gab auch einen guten Film dazu. Da ist sehr viel drin. Und die Fragen, die Sie gerade gestellt haben...
Ich sitze mit meinen Kindern, sitze ich da, die inzwischen jetzt auch Trend sind, sitze ich da, wie können wir es machen? Also wir reden immer wieder darüber, dass man halt was dagegen unternehmen kann. Und entsprechendes nachdenken.
Genau, ja richtig. Also es reicht ja schon zu wissen, worauf man sich einlässt. Man kann ja bewusst die Entscheidung treffen, trotzdem WhatsApp zu installieren. Man sollte aber wissen, was dann passiert. Und genau dafür sind unsere Vorträge ja auch da. Zu dieser etwas weitläufigeren Frage, warum tut die Politik nichts dagegen oder warum nutzen wir das nicht für... Ja, weil halt die anderen an der Macht sitzen. Die Shoshana Zuboff hat das zusammengefasst mit den drei Fragen, die immer sich durch alles durchziehen. Wer weiß, wer entscheidet und wer entscheidet, wer entscheidet. Und das sind halt die Konzerne und nicht die Regierung. Und sie begründet das in dem Buch sehr gut. Und es ist wirklich eine Leseempfehlung. Es gibt es auch hier auszuleihen, auch als E-Book in Deutsch. Es ist schwerer Stoff, aber gar nicht so sehr technisch, sondern eher so in oh fuck. So. Fazit. Manchmal erscheint Werbung passend zu den Themen, die wir gesprochen haben. Das ist unstrittig, das passiert. Oder sie fällt uns dann erst auf, nachdem wir darüber gesprochen haben. Es ist aber bisher noch kein Beleg gefunden worden, dass das daher kommt, dass die Mikrofone ständig alles mitschneiden, was wir haben. Es ist aber auch kein Gegenbeleg gefunden worden. Wie gesagt, es ist ohnehin schwierig, sowas zu beweisen, aber umgekehrt wäre es schon sehr wahrscheinlich, dass in den 7 Jahren, wie dieses Phänomen jetzt schon berichtet wird, das mal ein Forscher gefunden hätte. So viele andere Sachen, Snowden, sind gefunden worden. Whistleblower, Technikfehler, Dokumente, die versehentlich geleakt worden sind. Es gibt keine stichhaltigen Beweise und nach 7 Jahren ist es einfach unwahrscheinlich, dass, wenn es das wirklich gibt, dass noch nichts davon in die Oberfläche gekommen wäre. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Werbefirmen diese Informationen überhaupt nicht brauchen. Sondern wir geben schon so viel über uns preis, durch unser Verhalten online, an den Geräten, die wir mit uns rumtragen, dass sie so viel über uns wissen, dass sie das Risiko, bei sowas ertappt zu werden, nicht auch noch eingehen müssen. Der Reputationsschaden wäre sehr groß, zumindest mal für die Hersteller der Telefone, die sich damit das Geschäftsmodell kaputt machen würden und damit eben auch dann die Überwachungsmöglichkeit verlieren. Das wäre also nicht nachhaltig. Zwei Sachen sollten Sie trotzdem auf jeden Fall mitnehmen oder solltet ihr mitnehmen. Ich gebe euch noch ein paar mehr, aber so zwei Fazits. Das Smartphone belauscht mich vielleicht nicht, aber es überwacht mich ganz sicher auf Dutzende Arten. Das ist die erste und, was ich schon mehrmals gesagt hatte, gezielte Angriffe auf das Mikrofon sind immer möglich. Aber sie taugen nicht zum Skalieren für die Werbeindustrie, aber für eifersüchtige Ehemänner oder Geheimdienste sind sie sehr wohl ein realistisches Szenario. Wie kann ich mich jetzt schützen? Vielleicht so ein paar Tipps für den Alltag. Kauf vertrauenswürdige Hardware. Also, was ist vertrauenswürdige Hardware? Kriegst du es im Mediamarkt, ist es wahrscheinlich vertrauenswürdig. Auch da gibt es bestimmt mal, schleicht sich mal was rein, aber es ist auf jeden Fall besser, als irgendwas bei AliExpress zu bestellen. Nutze vertrauenswürdige Apps. Also in dem Sinne ist WhatsApp auch eine vertrauenswürdige App, weil ich zumindest euch gerade erzählt habe, was damit für Mist passiert. Noch mehr ist da nicht, da ist jetzt dann auch keine Malware drin oder so. Aber nutze vertrauenswürdige Apps. Ich kann WhatsApp wirklich nicht empfehlen, ja. Also ich habe es auch selber nicht. Aber zumindest aus Malware-Perspektive ist es keine Malware. Also ich fasse mal so zusammen, nutzt Apps, denen ihr vertraut, weil ihr verstanden habt, wie sie arbeiten. Und wenn ihr für euch entscheidet, ich habe verstanden, wie WhatsApp arbeitet, möchte es trotzdem nutzen, okay, eure Sache. Ihr könnt aber auch zu einer anderen Entscheidung kommen. Wichtiger noch, beschränkt die Berechtigung. Erinnert euch, diese Pop-Ups, Apps müssen euch um Erlaubnis fragen. Das Mikrofon, die Kamera, die GPS-Daten, die Bluetooth-Daten, das Kontaktbuch und noch irgendwas anderes benutzen zu können. Also nehmt diese Hinweise ernst und denkt einmal drüber nach, die App, die ich mir gerade runtergeladen habe, braucht die wirklich Mikrofon- und Kamerazugriff? Warum? Probiert mal aus, ob es auch ohne geht und dann schaltet es ab. Und wenn die App nicht ohne geht und ihr seid aber sicher, das braucht es nicht, dann nutzt die App nicht. Hatten wir auch schon gesagt, regelmäßige Updates. Also seht zu, wenn Updates für euer Telefon da sind, dass ihr sie auch zeitnah installiert, nicht ewig vor euch herschieben. Die modernen Telefone machen das sowieso nachts automatisch. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das so laufen zu lassen, macht das, dann sind sie auch am Ladegerät. Wenn ihr ein altes Telefon habt, für die es keine Updates mehr gibt, dann müsst ihr abwägen. Nachhaltigkeit versus Sicherheit. Beachtet diesen Privacy Indicator, also diesen, müsst ihr mal probieren, ne? Also beim Telefonieren sieht man es ganz gut zum Beispiel oder wenn ihr Videos aufnehmt, dann sieht man oben in der Zeile diese kleinen Pünktchen, das kann man sich einfach angewöhnen, darauf zu achten. Achso, und das hatte ich noch nicht gesagt, Apps richtig schließen. Ja, also theoretisch sorgt das Betriebssystem dafür, dass die Apps nach ein paar Sekunden automatisch geschlossen werden, aber wenn das mal nicht, wenn ihr ganz sicher sein wollt und ihr die App nicht mehr braucht, dann zieht ihr den Bildschirm nach oben und wischt die App nach oben weg. Dann ist sie geschlossen. Und dann belauscht sie euch auch nicht mehr. So. Fertig. Wir haben Fragen. Wir kommen gleich zu den Fragen.